Ah, so. Ah, okay, ja.
Mhm. Oh, ich habe den Faden verloren.
Ganz gut. Was in den letzten Jahren immer wieder in den Medien war. und dann wollen wir. Ah, nee, das war's. Das nochmal. Warte mal.
Links, grün, versifft.
Hallo und herzlich willkommen bei Links, grün, versifft. Wie immer mit
Ronja
und Luca.
Hi.
Heute wollen wir über Cancel Culture reden. Ein großes Thema, das immer wieder in den Medien war und viel diskutiert wird in den letzten Jahren. Unsere Themenblöcke sind Begriffserklärung, Diskussionskultur und David vs. Goliath oder wer cancelt eigentlich wen?
Genau, also es ist ein bisschen schwer, so ganz klar zu definieren, was Cancel Culture überhaupt ist, weil ich glaube, einfach jede Person da ein unterschiedliches Verständnis für hat, was das bedeutet. Aber ich habe mal im Duden nachgeschlagen und da steht, dass Cancel Culture der systematische Ausschluss oder Boykott von Personen oder Organisationen ist, aufgrund von vorgeworfenen Verfehlungen. Das können dann zum Beispiel moralische oder politische Verfehlungen sein. Und das Ziel dabei ist, gesellschaftlichen Druck auszuüben. So, da steckt jetzt schon ziemlich viel drin. Also Personen oder Organisationen sollen hier ausgeschlossen oder boykottiert werden. Das kann man quasi, glaube ich, so erstmal als Grundlage nehmen, dass das Cancel Culture ist. Und ich habe in der Vorbereitung ein Video von Jan Böhmermann gesehen zum Thema Cancel Culture. Ich fand das ganz cool, da wurde ich ein bisschen inspiriert. Ich habe das Gefühl, dass das normalerweise eher andersrum ist. Also wenn wir Folgen machen, dass dann Jan Böhmermann dadurch inspiriert wird. Zum Beispiel haben wir eine Folge über Ehe gemacht und kurz darauf hat Jan Böhmermann auch ein Video über die Ehe veröffentlicht. Also hier ein bisschen Größenwahn meinerseits. Aber Jan Böhmermann hat da eben eine sehr interessante Folge zugemacht und hat dann von verschiedenen Menschen Aussagen zusammengesucht und sich quasi auch eine Definition gebastelt, was Cancel Culture bedeutet. Und er hat da jetzt frei nach verschiedenen PolitikerInnen und weiteren Menschen eine Definition erschaffen und die heißt, dass Cancel Culture eine das Berufsleben bedrohende Zensur der Meinungsfreiheit ist und eine Gefährdung der Demokratie durch Mächtige mit dem Ziel, andere hörig zu machen. Finde ich, okay, ganz schön krass. Also Gefährdung der Demokratie, da merken wir schon, okay, da steckt echt einiges drin. Wenn Cancel Culture diese Macht hat, dass unsere Demokratie dadurch gefährdet wird, dann sollten wir da vielleicht wirklich mal genauer hingucken, was es damit auf sich hat.
Genau, ich würde auch sagen, ein wichtiger Punkt ist, dass das natürlich schon irgendwie von rechts geprägt ist.
Ja.
Also dieser Begriff Cancel Culture, dass es irgendwie so eine neue Kultur ist, die irgendwie, die es vorher nicht gab und die jetzt dazu führt, dass man irgendwie zensiert wird oder dass Leute halt eben gecancelt werden, also sozusagen irgendwie ausgelöscht oder an der sozusagen gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen werden. Das ist ja eben irgendwie schon was sozusagen klassisch, also ich glaube, das kam irgendwie aus den USA und ist hier so ein bisschen auch übergeschwappt. Was man, also von dem man quasi sagt, bei Rechten, dass das irgendwie von den Linken kommt oder irgendwie von Leuten, die besonders aktivistisch sind oder woke, in Anführungsstrichen, und dass die dann quasi das betreiben und dass das irgendwie was Neues ist und schlecht ist und genau, dass man, also dann kommen so Sätze wie, man darf nichts mehr sagen und so weiter und so fort. Aber ja, ich glaube, das gehört noch dazu. Also ja, bitte seht uns nach. Ich verstehe auch, dass es vielleicht problematisch sein kann, wenn man irgendwie rechte irgendwie Themen bespricht oder irgendwie sozusagen, das ist schon ein rechtes Framing. Aber das ist halt, glaube ich, medial sehr präsent und auch in dem Alltag von vielen Leuten sehr präsent, dass sie das Gefühl haben, dass das eben stimmt. Und deswegen, also das rechte Framing hat hier sehr gewirkt und dementsprechend muss man sich, glaube ich, dann schon auch irgendwie damit auseinandersetzen. Ja, aber ja, ich verstehe auch, wenn ihr sozusagen denkt, dass das irgendwie schlecht ist, dass man darüber redet oder das überhaupt dadurch vielleicht legitimiert.
Ja, schon wieder arbeitet man sich quasi an einem rechten Thema ab. Aber ich finde auch, dass es irgendwie super wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, dass linke Menschen oder eben woke Menschen, wie du sagst, halt durch diesen Vorwurf der Cancel Culture sehr oft mundtot gemacht werden. Und dass man dann direkt in so eine Verteidigungshaltung gerät.
Ja.
Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir uns eben damit befassen, was hat es damit überhaupt auf sich und was wird damit auch bezweckt, damit wir halt aus dieser Ohnmacht dann quasi herauskommen. Weil wenn wir immer nur quasi, wenn Rechte irgendwie uns diffamieren durch solche Wörter wie Cancel Culture oder auch linksgrün versifft und wir das dann halt so stehen lassen, dann, ja, dann bleibt man halt in dieser Ohnmacht irgendwie gefangen. Und man muss es verstehen, wo kommt das her, was wird damit überhaupt bezweckt, um dann auch dagegen vorgehen zu können.
Genau, und ich glaube auch, also ich glaube auch, dass ich gewisse Elemente in einer bestimmten Art und Weise doch nachvollziehen kann. Also wenn wir vielleicht auch gleich später nochmal drüber reden, wie wir das persönlich sehen.
Ja.
Aber ich glaube, Deswegen ist es auch nicht komplett sozusagen abwegig, darüber zu reden. Aber ich glaube auch, dass es so, wie es oft irgendwie an den Tag gelegt wird, nicht so richtig stimmt.
Ja, ja, voll. Nee, ich finde es eigentlich auch eher total lustig. So. Ja. Bin da irgendwie ein bisschen bei Jan Böhmermann. Aber ja, genau. Vielleicht habt ihr auch ein ganz anderes Verständnis von Cancel Culture. Dann schreibt uns das gerne auch im Nachhinein oder sagt uns eure Meinung dazu. Also schauen wir mal, ob wir überhaupt die gleiche Meinung haben, Luca.
Genau, weil wir es immer vergessen am Anfang zu sagen und ich heute schon wieder vergessen habe. Falls ihr uns das schreiben wollt, was ihr darüber denkt oder ihr der Meinung seid, wir reden irgendwie totalen Schwachsinn, schreibt uns gerne an hallo@linksgrünversifft.net, linksgrün mit UE und wir freuen uns über eure Kommentare und euer Feedback.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.
Ja, genau.
Nein.
Ciao.
Okay. Jetzt kommen wir dann zum Thema Diskussionskultur, denn also ich bin der Meinung, dass Diskussionskultur und Cancel Culture sehr stark miteinander verbunden sind und also ich glaube, man kann schon grundsätzlich sagen, dass die Diskussionskultur in den letzten Jahren sich sehr verschärft hat. Also man hat so das Gefühl, dass die Fronten sich krass verhärtet haben. Also falls man es jetzt dann mal in zwei Seiten aufteilen möchte, haben beide so das Gefühl, dass sie überhaupt nichts mehr sagen können, ohne von der anderen Seite direkt kritisiert und mundtot gemacht zu werden. Mhm. Und also das finde ich schon, einerseits stimmt das, aber andererseits kriege ich da auch immer gleich so ein bisschen, stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn ich das höre. Also zum Beispiel passiert es mir sehr oft, dass wenn ich Kritik übe an bestimmten Menschen oder beziehungsweise an bestimmten Aussagen, die Menschen treffen, dass sie dann mir sofort entgegnen, oh, man darf ja überhaupt nichts mehr sagen. Das hast du eben auch schon kurz angesprochen.
Genau.
Und schon diesen Spruch, man darf ja überhaupt nichts mehr sagen, finde ich super problematisch.
Ja.
Weil meiner Meinung nach darf man alles sagen, aber man muss dann halt auch damit rechnen, dass man vielleicht für einige Aussagen kritisiert wird.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch ein springender Punkt. Also man darf alles sagen, aber das ist halt vielleicht nicht mehr konsequenzfrei, wie es mal war. Und ich glaube, es gibt auch wirklich, das ist ein entscheidender Punkt, ist irgendwie, dass es halt jetzt so eine Art generationellen Konflikt gibt zum Teil, dass es irgendwie eine jüngere Generation gibt, die aus welchen Gründen auch immer sich irgendwie entschieden hat, dass bestimmte Themen, dass man irgendwie anders darüber redet oder dass das nicht okay war, was man früher darüber gesagt hat oder wie man das gesagt hat. Und das sind halt, glaube ich, sehr starke Meinungen in diesem Bereich. Und dann gibt es sozusagen eine ältere Generation, die damit überhaupt nicht in Kontakt gekommen ist. Mhm. Beziehungsweise es ist eigentlich nicht nur altersbedingt. Ja, es ist natürlich auch irgendwie links, rechts, aber auch nicht nur. Also es ist zum Teil sehr durchmischt, glaube ich. Ich glaube, man kann das gar nicht so sauber trennen. Deswegen, ich habe das Gefühl, es ist schon mehr ein älteres Ding und ein jüngeres Ding. Aber es können wir vielleicht auch drüber reden, das ist interessant. Und dass das eben halt neu ist. Ne? Also wenn irgendwie früher jemand sexistisch war, ein Mann, ist ja nicht so, dass das niemanden gestört hat, sondern vielleicht waren die Frauen oder alle, auch die Männer, weniger in der Position, was dagegen zu sagen. Und klar, heute hat das irgendwie eine andere Aufmerksamkeit, irgendwie mehr Männer und Frauen sind mit dem Thema, haben sich damit beschäftigt, sind irgendwie feministischer geworden, sehen überhaupt Gleicherkennung als irgendwie Ziel an und als richtig und als notwendig. Und natürlich, wenn dann jemand etwas Sexistisches sagt, dann hat das halt Konsequenzen, dass halt auch die Männer dann auf einmal sagen so, hey, was redest du da oder so, ne? Und auch Frauen und also irgendwie, ich weiß nicht, ob sich das wirklich geändert hat. Ich glaube halt, das Feedback hat sich geändert.
Ja.
Und das ist halt für diese Menschen halt auf einmal eine ganz neue Erfahrung.
Mhm.
Aber die denken sozusagen, es hat sich sozusagen, es war mal okay und jetzt nicht mehr.
Ja.
Aber dabei ist es vielleicht gar nicht so, dass es mal okay war und jetzt nicht mehr, sondern es war noch nie okay. Aber jetzt kriegen sie halt irgendwie
Kontra,
ne?
Ja.
Und früher halt nicht.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein, also das, ich meine, das ist eine ganz andere Dynamik.
Total. Also es wurde halt früher stillschweigend akzeptiert und jetzt fangen halt Minderheiten, marginalisierte Gruppen an, sich zu wehren. Ich habe da ein Zitat gelesen, gerade zufällig diese Woche, von Patti Basler, das ist eine schweizerische Kabarettistin und Autorin, und sie sagt, ich würde aufpassen mit der These, man dürfe nichts mehr sagen. Das stimmt doch einfach nicht. Es ist vielleicht schwieriger geworden, nach unten zu treten, aber nach oben doch nicht, im Gegenteil. Und das, finde ich, trifft es wirklich super krass auf den Punkt. Also gut, wenn man jetzt halt diese Hierarchien oben, unten so aufmachen will.
Ja.
Aber ich habe wirklich das Gefühl, das ist der Knackpunkt. So, wenn du irgendwelche von Diskriminierung betroffenen Menschen beleidigen willst, also wenn du dich rassistisch äußerst, sexistisch äußerst oder auf andere Weise diskriminierend, dann ist das schwieriger geworden, weil halt Menschen, die sich gegen Diskriminierung aussprechen, dich dann kritisieren und sagen, guck mal, das ist eine rassistische Aussage, die du da getroffen hast.
Ja.
Also das kannst du nicht mehr einfach so sagen. Aber halt quasi diese marginalisierten Gruppen, wenn die quasi dann jetzt nach oben treten wollen und sagen wollen, ey, das ist scheiße, wenn du das so definierst, weil das rassistisch ist, das kann man halt heutzutage viel leichter machen. Und deshalb finde ich, wenn man so dieses Gefühl hat, boah, ey, ich kann hier überhaupt nichts mehr sagen, dann sollte man mal drüber nachdenken, okay, gegen wen spricht man sich hier eigentlich gerade aus? Bin ich vielleicht hier gerade das Problem und möchte nach unten treten? Und dann könnte man da vielleicht mal reflektieren und das Verhalten ein bisschen anpassen. Also ist super schwierig, ist mir auch schon oft passiert, aber ja, kann man mal drüber nachdenken.
Genau, und ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, dass früher hat natürlich das Medium gefehlt, ne? Also normale Leute kamen ja eigentlich nicht zu Wort.
Ja, genau.
Also es gab irgendwie Zeitungen und es gab 3 Fernsehprogramme und das war's. Das war halt die gesamte Medienlandschaft und außer es gab irgendwie aktiv Proteste oder Demos auf den Straßen, kam man ja auch kaum zu Wort irgendwie in einem gesellschaftlichen Sinne. Also vielleicht gab es mal einen Leserbrief in der Zeitung oder so. Aber das hat ja überhaupt nicht diese Dynamik, die es heute durch zum Beispiel Social Media eben entfacht und überhaupt sich entwickeln kann. Das gab es halt früher nicht.
Nee.
Und das ist halt was Neues, ne? Also zu sagen, es ist demokratisiert worden, dieses Feedback. Und ich glaube, das ist natürlich eine neue Sache. Aber deswegen, also ich glaube, meine größte Kritik an diesem Begriff Cancel Culture ist, dass damit suggeriert wird, dass irgendwie was besonders Neues entstanden ist. Und ich glaube, das stimmt halt nicht. Also es gab schon immer irgendwie Skandale und irgendwie so dieses so ein bisschen Mob-artige, dass irgendwie alle sich auf ein Thema gestürzt haben oder auf eine Person. Und ja, ich meine, gab es ja früher auch, dass irgendwie ein Politiker einen Fehltritt gemacht hat oder eine Politikerin und dass sie dann auf einmal weg vom Fenster waren, diese Person, und die haben sich dann nie wieder blicken lassen oder ihre politische Karriere war vorbei. Die wurden ja so gesehen auch gecancelt, ne? Aber dann halt vielleicht von der Bild-Zeitung oder irgendwie von der Gesellschaft als Ganzes. Deswegen, also dieses so Mob-Mentalität-mäßige, das gibt's und das kann sich entwickeln, aber das ist, glaube ich, nichts Neues.
Ja.
Die Frage ist halt eben nur, wie du schon sagst, kommt das jetzt von den Menschen eher als irgendwie von Medien? Hat das vielleicht sozusagen neuen Ursprung? Ist es vielleicht schneller? Ist es vielleicht eher alles auf einmal? Mhm. Das schon, aber das ist ja nicht unbedingt dasselbe wie zu sagen, früher konnte man alles sagen und jetzt kann man gar nichts mehr sagen.
Ja, nee, das stimmt total.
Wärst du denn auch der Meinung, dass sozusagen diese Social-Media-Aspekt eine ganz neue Komponente ist?
Also, nee, ich glaube auch nicht, dass es was Neues ist. Ich glaube halt, dass es dadurch verstärkt wird, auf jeden Fall. Früher war das eben alles nicht so sichtbar. Also da gab es dann halt so ein paar vorherrschende Meinungen und kleinere Meinungen sind einfach nicht so zu Wort gekommen. Und das hat sich natürlich geändert, dadurch, dass es jetzt einfach im Grunde alle Menschen die Möglichkeit haben, sich zu Wort zu melden auf Social-Media-Kanälen.
Aber zum Beispiel das Mob-mäßige, dass das schon immer gab, da würdest du schon mitgehen,
ne? Ja, voll. Und also ich finde natürlich auch, dass das problematisch sein kann, wenn sich da jetzt auch online heutzutage so ein Mob bildet und gegen eine Person verschwört. Aber meiner Meinung nach…
Gibt ja auch super oft von rechts gegen links,
genau,
ne?
Genau, das ist halt das, was ich meine. Also ich finde eben, das ist in den meisten Fällen überhaupt nicht so problematisch. Also beziehungsweise auch in den meisten Fällen, wenn es halt von links kommt, dann werden da eben irgendwelche Verhaltensweisen angeprangert, die halt wirklich problematisch sind, die Menschen verachten sind oder diskriminierend und die dementsprechend auch angeprangert werden sollten.
Ja.
Aber halt von rechts gibt es da ja ganz oft dann solche Trolle, die sich dann wirklich auf Individuen stürzen aufgrund ihrer Identität oder aufgrund einfach von ihrem marginalisiert sein. Also keine Ahnung, zum Beispiel, wenn du halt eine Person of Color bist oder eine Transperson oder so, dass du dann deshalb von irgendwelchen rechten Mobs quasi gecancelt wirst. Und das ist natürlich super problematisch, wenn quasi die Person als solche einfach aufgrund ihrer Identität da angegangen wird.
Mhm. Oder auch richtig bedroht, ne?
Natürlich.
Und irgendwie so Hassbriefe kriegt und Morddrohungen.
Ja,
und
genau.
Irgendwie wirklich so Tauben vor der Türschwelle. Also gab es ja alles bei auch normalen irgendwie Menschen, FFF-AktivistInnen.
Voll.
Also das gibt's schon, ne?
Genau.
So ist auch nicht. Ja.
Und aber das passiert ja in den allerseltensten Fällen, beziehungsweise habe ich noch gar nicht mitbekommen, halt von der linken Gruppe ausgehend. Also die linke Gruppe cancelt halt vielleicht dann eben Leute, weil sie halt sich irgendwie falsch geäußert haben, aber die stehen dann nicht mit Fackeln bei dir vor der Haustür oder schicken dir Schweineköpfe nach Hause oder so. Das sind halt die Rechten. Aber die Rechten tun eben die ganze Zeit so, als würden die Linken halt diejenigen sein, die krass canceln und das halt problematisieren.
Genau, und selbst da würde ich auch irgendwie in Frage stellen, ob dieses Canceln halt überhaupt wirklich stattfindet, ne? Weil es gibt ja unzählige Beispiele, wo gar nichts passiert ist. Und es, also wie bei Rammstein oder so, darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen.
Ja.
Aber dass es sozusagen gar keine Konsequenzen hatte. Also klar, es kann sich ein Mob entwickeln und irgendwie auch auf Social Media und Shitstorm und klar, gibt's alles. Mhm. Aber letztlich kommt es trotzdem auf die Gesellschaft an, ob die diese Person halt dann noch akzeptieren oder nicht, ob die quasi noch sehen wollen oder ob die wirklich dann weg vom Fenster ist. Ja. Und das sehe ich nicht, dass das jetzt irgendwie auf einmal sich großartig verändert hat zu früher. Ich würde das auch zum Teil ein bisschen in Frage stellen, dieses Social-Media-Aspekt. Ja, es gibt irgendwie mehr Leute, die sich dazu äußern können. Also das hat man bei MeToo gesehen, dass irgendwie manche Sachen sozusagen von unten kamen, von einfach nur Frauen, die ihre, oder auch Männer, die ihre Erlebnisse geschildert haben bei Übergriffen, bei schlechtem Verhalten, bei toxischen Arbeitsplätzen, was auch immer. Aber ganz ehrlich, ich sehe auch ganz oft solche Situationen, die sich nur auf Twitter abspielen und das ist dann da auf Twitter oder wo auch immer in irgendeinem sozialen Netzwerk, ist das ein Riesenthema, alle schreiben davon und es berührt irgendwie niemanden außerhalb dieser Bubble und die in der Bubble haben das Gefühl, dass das jetzt ein Riesenskandal oder so und wenn du irgendwann auf der Straße fragst, die haben noch nie was davon gehört. Also auf der anderen Seite gibt es halt auch diese Echokammern, wo das manchmal man das Gefühl hat, das ist riesig, aber das verläuft eigentlich total im Leeren und das hat überhaupt gar keine Konsequenzen in der echten Welt. Also ich glaube, das macht es auch so interessant, dieses Thema, das ist super schwer abzuschätzen. Es gibt irgendwie Sachen, die zu nichts führen und es gibt Sachen, da denkt man, ach, das ist eigentlich nichts und dann wird das eine riesen Story und irgendwie ein riesen Medienthema oder ein gesellschaftliches Thema, wovon dann irgendwie alle erfahren. Mhm. Und da glaube ich, es ist schon öfter so, dass durch halt so Medien, so wie so Springer oder irgendwie auch die AfD oder halt die sozusagen große Reichweiten haben, auch in den sozialen Netzwerken, dass sie es schaffen, bestimmte Sachen auf die Tagesordnung zu bringen. Und das sind halt oft die irgendwie Macht haben und Geld und Aufmerksamkeit und Einfluss und irgendwie Sender besitzen und so. Und das sind halt selten linke Themen. Ist dann eher Bauernprotest und letzte Generation oder was weiß ich.
Ja.
Aber das ist halt eher gegen links.
Ja, total. Behaupten. Genau, und das ist eigentlich auch eine sehr gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Das ja heißt David versus Goliath. Wer cancelt hier eigentlich wen? Mhm. Ich wollte noch ganz kurz zur Diskussionskultur sagen. Also vielleicht auch selber, wenn ihr in politischen Diskussionen steckt, was ja auch im eigenen familiären Umfeld oder so mal sein kann, probiert halt darauf zu achten, nicht in diese Falle zu tappen, so diesen rechten Diskurs zu übernehmen und dann direkt zu sagen, ich werde hier gecancelt, nur weil irgendwelche Aussagen von euch kritisiert werden. Also das kann schnell mal passieren. Aber ja, macht euch klar, okay, wir sind hier gerade in einer Diskussion, wir achten vielleicht einfach mal beide Seiten ein bisschen darauf, respektvoll miteinander umzugehen, aber wenn ich halt problematische Dinge sage, sollte das auch kritisiert werden dürfen, ohne dass ich der anderen Person direkt vorwerfe, dass sie mich cancelt. Das finde ich ganz wichtig. Genau, und dann kommen wir jetzt zu David versus Goliath. Du hast vorhin schon Rammstein angesprochen. Das ist natürlich auch mein Lieblingsbeispiel, wie ihr wisst. wir hatten halt letztes Jahr diese krassen Vorwürfe gegen Till Lindemann, wo viele Frauen, ich glaube 60 Frauen, ihm vorgeworfen haben, sie unter Drogen gesetzt zu haben und bei Konzerten missbraucht und vergewaltigt zu haben. Und auch da hat dann die Gesellschaft aufgeschrien und gesagt, es ist hier irgendwie Cancel Culture am Gange, Rammstein soll gecancelt werden. Und was ist passiert? Also Rammsteins Alben waren auf einmal wieder auf Platz 1. Rammstein geht jetzt dieses Jahr 24 wieder auf Tour. Die Tour ist im Vorfeld schon erfolgreicher als alle Touren, die Rammstein je hatte. Halt alle Tickets direkt verkauft und solche Sachen. Und da merkt man einfach, wurde Rammstein jetzt wirklich gecancelt? Ja. Ich glaube nicht. Im Gegenzug aber halt die Frauen, die gegen Rammstein vorgegangen sind, die wurden ja wirklich mit Unterlassungsklagen mundtot gemacht. Also die durften sich nicht mehr äußern zu diesem Fall. Und ich meine sogar diese ich habe den Namen leider vergessen, sie hat ein Video gemacht, das musste sie dann runternehmen und solche Sachen. Also
selbst der Spiegel muss doch irgendwie einen Artikel irgendwie kürzen, zensieren.
Ja, zensieren und solche Sachen, weil halt einfach Rammstein, Till Lindemann, so viel Geld hat und dementsprechend auch die besten AnwältInnen sich leisten kann und dementsprechend einfach mit Geld die kleinen Leute, die sich gegen ihn aufzulehnen versucht haben, halt zum Schweigen bringen kann. Und das ist meiner Meinung nach dann das, wo wirklich gecancelt wird. Also
aber dass das dann irgendwie auch nichts Neues, ne? Ich meine, das war auch schon immer so.
Ja, total. Aber auch halt bei MeToo, da wurde gesagt, oh mein Gott, diese ganzen Frauen wollen doch nur diesen Schauspielern irgendwie die Karriere versauen, weil sie neidisch sind und so. Was ist passiert? Niemand, kein einziger Schauspieler oder Produzent hat ernsthafte Konsequenzen davon getragen, dass er halt da diese Vorwürfe gegen ihn vorgebracht
wurden. Außer vielleicht Harvey Weinstein, aber auch nur, weil das so schlimm war und so groß, dass wirklich anders nicht mehr ging.
Ja, aber das stimmt schon, natürlich.
Aber das ist halt auch die Sache, ne, weil Leute sagen dann so, oh Gott, die dürfen nie wieder arbeiten und die sind irgendwie weg vom Fenster. Und ich denke mir so, ja, okay, er ist immer noch Multimillionär und irgendwie super reich und gut, er hat halt nicht mehr diese Macht und hat vielleicht seinen Job verloren, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt irgendwie gefoltert wird und auf der Straße schläft, ne, sondern irgendwie, also ja, er hat halt nicht mehr diese unübertriebene Machtposition in Hollywood, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob sein Leben vorbei wäre, sozusagen. Ne?
Nee, und vor allen Dingen, er hat halt auch einfach diverse Frauen sexuell belästigt und vergewaltigt. Ja. Wieso sollte dieser Mann noch so eine Machtposition haben? Der gehört einfach hinter Gitter, Punkt.
Und das ist halt auch das Ding, ne, da, wo man darüber reden kann, so, gecancelt ist so ein Wort, aber wieso sollte diese Person halt noch arbeiten oder diese Jobs kriegen und diese Privilegien genießen, wenn man sich so ekelhaft und irgendwie strafrechtlich irgendwie verhalten hat. Und das ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer, als zu sagen so, ah, der hat irgendwie vor 30 Jahren diesen einen Witz gemacht und deswegen kann man irgendwie nichts mehr von dem sehen oder lesen oder was auch immer, diesen Film nicht mehr gucken. Also ich glaube, da wird auch viel vermischt. Sozusagen.
Ja, total. Genau, das passiert halt auch sehr oft, dass dann eben in der Vergangenheit von Leuten quasi etwas aufgedeckt wird, was dann auch problematisch ist. Aber das finde ich auch in Ordnung, dass halt dann darüber gesprochen wird. Aber zum Beispiel hatten wir ja auch das Thema mit Aiwanger, dessen Flugblätter aus der Schulzeit gefunden wurden, wo auch dann die rechten Menschen und die AfD und alle direkt gesagt haben, ah, das ist doch hier eine Verschwörungskampagne, der soll gecancelt werden, bla bla bla. Nichts ist ihm passiert, gar nichts. Ja. Und man kann ja auch nicht aufhören, dann einfach diese Dinge zu kritisieren, nur weil quasi die Gefahr besteht, dass man dann jemanden cancelt. Also.
Ja, da sieht man, wie ernst man es mit den Antisemitismusbekämpfungen nimmt in Deutschland. Also wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann lässt man irgendwie alles durchgehen.
Ja, das stimmt.
Also ja.
Ich habe eine andere interessante Definition von Cancel Culture gefunden, von dem Moderator und Comedian Jon Stewart. Und zwar sagt er, dass die wahre Cancel Culture ist das Einsperren von Menschen. Also die hat tatsächliche Konsequenzen und lebenslange Auswirkungen für die Menschen. Und er sagt eben, dass halt in der Gesellschaft, in der wir leben, oft arme Menschen oder auch mittellose Menschen oder auch einfach marginalisierte Menschen kriminalisiert werden. Mhm. Und insbesondere in den USA auch oft People of Color dann eben voreilig weggesperrt werden.
Ja.
Und er bezeichnet das als die wahre Cancel Culture. Das finde ich irgendwie auch total interessant, so diesen Ansatz. Ist natürlich bei uns in Deutschland nochmal was ganz anderes.
Ja.
Aber also dadurch versteht man dann auch wirklich, diesen Menschen wurde quasi echt das Leben komplett auf den Kopf gestellt, weil sie, nicht ein Brot geklaut haben oder so.
Ja.
Und wir reden hier darüber, dass irgendjemand
zwei Gramm Marihuana geraucht hat, dabei hatten.
Genau.
Irgendwo, ne?
Ja, und wir reden hier darüber, dass irgendwelche PolitikerInnen gecancelt würden, weil man sagt, hey, das ist nicht okay, was du da gemacht hast.
Ja. Nach 30 Jahren Politikerkarriere können sie irgendwie ihr Amt nicht mehr ausführen und sitzen jetzt leider in irgendeinem Aufsichtsrat von einem DAX-Konzern. Die Armen, das glaube ich auch. Also, und das spricht ja auch das richtig an, nämlich eben die Leute, die vorher schon irgendwie arm dran waren und irgendwie ganz unten und sich eben nicht die teuren AnwältInnen leisten konnten, dass die dann natürlich wirklich dann raus sind, ne?
Ja.
Und halt aber aus einer unterprivilegierten, armen Position heraus und nicht, dass sie irgendwie von oben gefallen sind, was ja irgendwie eine ganz andere Dynamik ist, wenn man irgendwie groß und mächtig war und seine Position missbraucht hat und dann halt diese Position nicht mehr hat.
Ja,
das ist ja nicht dasselbe, wie wenn man irgendwie drangsaliert wird, weil man irgendwie das Richtige sagt oder irgendwie, irgendeinen Status quo nicht annimmt oder sich irgendwie ausspricht gegen jemand, der machtvoll ist oder der viel Geld hat.
Ja, genau. Und das Geld ist halt immer so das Ding. Und vielleicht kann man auch da einfach so mal gucken, wenn es um Cancel Culture geht, okay, wer von diesen beiden Personen ist hier die Reiche? Wahrscheinlich ist die Problem im Unrecht.
Ja.
Hannes Kuhn zum Beispiel, das wurde auch von Jan Böhmermann in seinem Video erwähnt, das ist ein reicher Unternehmer und der Geschäftsführer von Solar Millennium. Er hat zum Beispiel die SZ auf 78 Millionen Euro verklagt, weil die SZ eine Recherche angestrebt hat und weil sie eben die Information bekommen hat, dass er mit Insiderhandel zu tun hat.
Ja.
Also das finde ich irgendwie auch so krass. Die wollen normale journalistische Arbeit machen und er verklagt dann diese Zeitung auf 78 Millionen Euro. Also ich weiß jetzt nicht, was der Umsatz von so einer Zeitung ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das echt eine ganze Menge Geld ist.
Und Existenz entscheidend sein.
Genau, und dass man dann halt vielleicht auch einfach sich denkt, okay, bevor ich jetzt hier weiter recherchiere, lasse ich es vielleicht einfach sein.
Ja.
Und da sieht man eben wirklich, dass Geld da das entscheidende Mittel ist, was dazu führt, dass Menschen oder Unternehmungen dann wirklich gecancelt werden können. Und es ist halt auch wirklich von rechten Gruppierungen oder auch von eben wohlhabenden Menschen, die in irgendwelchen Machtpositionen sind, eine strategische Vorgehensweise,
natürlich, ja,
Klagen zu machen, ja, gegen AktivistInnen oder unbequeme Menschen, genau, um halt einzuschüchtern, dass die Menschen abgemürdet werden, dass sie einfach keine Motivation mehr haben, auf die Straße zu gehen, damit die reichen alten Säcke einfach weiter ihr Ding durchziehen können.
Ja. Und das ist ja auch so krass, selbst wenn sie wissen, sie verlieren, aber einfach nur, dass so viele klagen gleichzeitig und irgendwie so ein teurer Aufwand und so viele AnwältInnen eingeschaltet werden müssen, dass das die Leute irgendwie total zerstört, ne? Dass sie sozusagen das gar nicht aufrechterhalten können, sich überhaupt dagegen zu wehren.
Ja, ja, genau. Und das ist so, das kommt so oft vor, dass es dafür sogar schon einen eigenen Ausdruck gibt. Das nennt sich SLAP. Also das ist die Abkürzung für Strategic Lawsuit Against Public Participation, also auf Deutsch quasi strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung. Und das ist eben genau, wie du sagst, es muss überhaupt, also beziehungsweise in den meisten Fällen ist klar, dass sie das nicht gewinnen können. Aber die Leute werden einfach mundtot gemacht, sie werden zermürbt, sie werden eingeschüchtert. JournalistInnen und AktivistInnen können quasi ihren Aufgaben nicht mehr nachgehen und haben dann so lange Prozesse vor sich oder auch ihre Existenzen werden gefährdet, dass es sich einfach für sie nicht mehr lohnt, auf die Straße zu gehen. Mhm. Und das finde ich super gefährlich, wirklich. Und da müssen wir alle auch wirklich einfach irgendwie durchhalten.
Ja. Also, ist auch ganz schwer, weil man kann da ganz schlecht gegen vorgehen, ne? Ja. Weil du kannst ja nicht sagen, eine Person darf niemanden mehr anklagen oder so. Nee. Also das ist echt so ein Problem, dass das dann so sozusagen so geldabhängig ist und so ressourcenabhängig, wie gut man sich dann dagegen wehren kann. Ne?
Ja, und halt so für die kleinen Leute ist es natürlich total abschreckend. Also ich kenne selber auch Leute, die aufgrund von Klimaaktivismus vor Gericht waren. Die wurden dann zum Glück alle freigesprochen. Aber es ist trotzdem super einschüchternd.
Das ist ein Riesending, ne?
Ja, ja, total. Ja. Und also, wie soll das weitergehen? Man merkt ja schon, die Rechten haben halt super viele finanzielle Mittel irgendwie im Rücken, finanzielle Mittel, und die Linken halt nicht so. Ja. Und wir dürfen uns halt nicht einschüchtern lassen, wir müssen irgendwie weitermachen, aber natürlich kann man auch von niemandem verlangen, sich auf die Straße zu stellen, wenn halt da so viel hintersteckt.
Ja. Ja, hilft auch nicht, dass die Rechten oft selber viele Anwälte in der Partei haben, ja, und in den Gremien. Wenn ihr mal in die Bundestagsstatistik guckt, ist ja interessant. Also je weiter rechts man geht, desto mehr Anwälte sind dabei.
Ja, krass.
Ich glaube absolut. Ich würde voll gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen, nämlich ob auf diesen, also ich glaube, wie gesagt, dieses Mob-Mentalitätsmäßige, das ist irgendwie nicht wirklich neu. Das ist vielleicht heute, hat eine andere Dynamik oder kann von unten losgetreten werden und so. Aber ich glaube eben, das gab es schon immer. Aber was ich schon interessant finde, ist, ob es eben so einen kulturellen Wandel gab. Mhm. Und das sehe ich, glaube ich, schon zum Teil. Ja. Also gerade bei der jüngeren Generation, bei so Generation Z, wo ich irgendwie auch noch selber drin bin, knapp, dass ich da schon das Gefühl habe, dass es so Sachen gibt, wie, dass man irgendwie sagt, diese Person hat mal eine Sache damals gemacht oder irgendwie da mal was Schlechtes gesagt oder irgendwie hat zu dem Thema die falsche Meinung und dass man deswegen, dass man diese Person überhaupt nicht mehr irgendwie konsumieren kann oder seine Filme nicht mehr gucken kann oder ihre oder irgendwie, weißt du, also wirklich so ein Gefühl von Canceln, aber sozusagen nicht gesellschaftlich gesehen, sondern sozusagen, hey, das ist total inakzeptabel, dass man diese Person sich noch anguckt oder so, weil die Person ist problematisch oder so, weißt du, so it's problematic, dass sozusagen man dann schon irgendwie gebrandmarkt ist. Mhm. Und ich glaube, das ist, also meiner Meinung nach ist das wirklich eine neue Entwicklung und eine, die problematisch, also die, jetzt sage ich selber, die gefährlich ist, weil, ich glaube, das erzeugt auch so eine Idee bei vielen, dass man irgendwie nie Fehler machen darf. Und dass wenn man, ich möchte das jetzt klar trennen, ne? Das ist nicht dasselbe wie irgendwie Harvey Weinstein oder so, der ja das irgendwie über 20 Jahre gemacht hat und ihm war klar, dass das falsch war, aber es war ihm scheißegal und er hat irgendwie einen riesen Machtapparat um sich herum, um irgendwie das trotzdem zu machen und so weiter. Aber es gibt ja wirklich Leute, die einfach irgendwie einen Fehler machen und das dann einsehen und sich irgendwie aufrichtig entschuldigen. Und da, glaube ich, ist es schon wichtig, auch wirklich zu sagen, okay, man kann irgendwie Fehler machen und man kann eine zweite Chance kriegen. Und man muss auch nicht mit jedem in allem irgendwie in Einklang sein oder irgendwie 100% übereinstimmen. Und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass das verloren geht. Eben auch, weil sich diese Fronten so verhärten und man ist irgendwie dabei oder man ist dagegen. Irgendwie man ist auf der richtigen Seite oder auf der falschen.
Ja.
Und dass da zu wenig Grauzone erlaubt wird.
Ja,
aber ich weiß nicht, also siehst du das auch so oder glaubst du, das ist vielleicht übertrieben?
Na, ich hatte zwei Fragen, aber die hast du dann eigentlich schon selber beantwortet. Also Zum einen meinst du, dass es halt auch so bei Kleinigkeiten schon ist, dass dann die Leute so mehr oder weniger gecancelt werden. Also
ich glaube schon,
irgendwie ein Fehler wurde gemacht. Und,
also keine Ahnung, zum Beispiel, ich habe letztens einen TikTok, nur um das vielleicht auszuführen, um das greifbarer zu machen. Ich habe letztens einen TikTok gesehen und da hat eine Frau gesagt, hat sozusagen angeprangert, wie bestimmte Stars in Hollywood sich getrennt haben von ihren PartnerInnen und dann vielleicht auch die betrogen haben und dann irgendwie halt, wie das so ist, ne? Gibt es irgendwie Drama und irgendwie, weiß ich nicht, Angelina Jolie hat dann jemand, hat irgendwie, ist mit Brad Pitt zusammengekommen, aber der war eigentlich noch zusammen mit Jennifer Aniston, was auch immer. Und das sozusagen, dass das so problematisch ist, dass diese Personen auf einmal so, also wirklich so mit der Einstellung, dass man irgendwie jetzt weniger von diesen Personen denken soll oder so. Und klar ist das vielleicht auch scheiß Verhalten und irgendwie unangebracht oder irgendwie nicht moralisch, aber deswegen, also, ne, das kennt ja jeder auch, Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, andere betrogen haben oder, ich meine, das ist irgendwo auch ein bisschen das Leben und ich finde es dann irgendwie, also schwierig, wenn man solche Stars oder Promis oder allgemein auch PolitikerInnen, wenn man denen sozusagen nicht eingesteht, dass es halt eben auch Menschen sind und ja, die betrügen halt ihre PartnerInnen manchmal auch, wie halt andere Menschen auch und das kann man ja nicht gut finden, aber es heißt das dann wirklich, dass die Karriere irgendwie vorbei sein muss oder dass irgendwie, ja, dass man dieser Person nie wieder vertrauen kann oder ihre Filme nicht mehr gucken kann.
Ja, also ich finde sowieso, wenn da halt so dann das persönliche Leben mit reinspielt, ist es nochmal eine Nummer problematischer, weil natürlich jede Person macht in ihrem Privatleben Fehler und wir haben alle schon Dinge getan, auf die wir nicht stolz sind, also unterstelle ich euch jetzt und dir auch, Luca.
Ja,
richtig. Dafür sollte man auf keinen Fall gecancelt werden, aber ich bin auch der Meinung, dass weder Angelina Jolie noch Brad Pitt noch Jennifer Aniston, ich weiß nicht, ob du die Namen jetzt einfach so gesagt hast, aber also ich kenne von niemandem, der die wirklich gecancelt wurde, weil er sie eine Affäre mit irgendjemandem hatte.
Nee, aber das meine ich ja auch nicht. Also ich meine damit nicht, dass sie gecancelt wurden, weil eben das meine ich ja, das gibt es glaube ich auch nicht in der Form, diese Cancel Culture. Ich meine, dass ich TikTok sehe von jungen Teenies, die sozusagen dann das als Beispiel nehmen, weshalb man sozusagen diese Person dann nicht mehr gucken kann oder deren Filme.
Okay, also sie fordern quasi,
ja,
dass die gecancelt werden, weil sie jemanden betrogen haben.
Ja, oder nicht, dass sie gecancelt werden, aber einfach sozusagen, also es ist dann eher was Persönliches, als ob die dann sagen so, eigentlich mochte ich deren Filme, aber jetzt kann ich das nicht mehr gucken, weil ich weiß, die hat irgendwie ihren Mann betrogen 2005. Nee. Und weißt du, was ich meine? Das ist ja dann irgendwie, glaube ich, nicht sehr erwachsen.
Ja, nee, total. Das kommt mir auch gerade so vor. Irgendwie. Ja. Also, das kann ich nicht so richtig ernst nehmen. Aber das ist meiner Meinung nach auch wirklich nicht das Problem von Cancel Culture. Also,
nee, aber ich würde sagen, das ist, glaube ich, wirklich, also es ist ein Symptom für einen Wandel in der Kultur, der, glaube ich, auch in der Generation, in meiner und darunter schon stattfindet, der, den man wirklich hinterfragen muss.
Ja, das, okay, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und das ist ja auch ganz oft ein Problem in der Linken. Also, dass halt sobald irgendwie ein Ideal nicht hundertprozentig übereinstimmt, dass man dann nicht mehr gemeinsam Sache machen kann. Und das ist ja halt auch das, was, glaube ich, uns so sehr von den Rechten unterscheidet. Bei denen ist so der kleinste gemeinsame Nenner ausreichend, dass sie irgendwie zusammenhalten und bei uns muss halt alles zu 100% stimmen, damit man irgendwie miteinander klarkommt. Und das macht es natürlich schwierig. Also was das angeht, dann wahrscheinlich hast du recht, dass da ein Kulturwandel stattgefunden hat, der sicherlich, wenn er zugespitzt oder übertrieben wird, auch problematisch ist. Aber problematisch wieder. Ja. Aber insgesamt bin ich auch der Meinung, dass es halt einfach damit zu tun hat, dass es eben nicht mehr die eine Sichtweise gibt, die als richtig anerkannt wird, also die Sichtweise des alten, weißen, heterosexuellen Mannes, sondern dass halt einfach sehr viele Sichtweisen heutzutage mitbedacht werden und mit berücksichtigt werden müssen.
Ja.
Und dass dadurch halt das entsteht, dass man eben sagt, guck mal, das war total problematisch, das war total schlimm und das sollten wir vielleicht mal aufarbeiten. Und ich habe das Gefühl, also ich kenne mich mit Social Media wirklich nicht aus, ich habe überhaupt keinen Facebook, Instagram oder so, aber ich lese viele Bücher über Social Media, was vielleicht auch ein bisschen komisch ist.
Du hast schon viel analysiert von außen.
Ja, aber da steht dann zumindest, dass halt dieses Entschuldigen nie passiert. So, wenn Leute quasi angeprangert werden dafür, dass sie sich rassistisch oder sexistisch geäußert haben oder so, wenn sie dann einfach aufrichtig sagen würden, Alter, Leute, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir krass leid, ich habe eure Gefühle verletzt, es war scheiße, ich habe da einfach nicht besser drüber nachgedacht, es war dumm von mir, was auch immer.
Ich habe was draus gelernt.
Genau, dass man das dann auch vergeben kann, aber das passiert halt nicht.
Sehr selten zumindest,
genau, und das,
sehr, sehr
finde
selten.
Ich, ist halt wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft, auch insbesondere bei PolitikerInnen, dass die halt einfach nicht eingestehen können, dass sie Fehler gemacht haben. Und also das verstehe ich auch überhaupt nicht, wo das herkommt.
Ja, aber vielleicht genau deshalb,
so,
ne? Weil die dann denken, die sind wirklich dann weg vom Fenster, obwohl sie es eigentlich viel schlimmer machen, denken, ja, okay, du bist irgendwie ein Arsch und ein Lügner. Und statt einfach zu sagen, okay, du warst nur ein Arsch, aber vielleicht besserst du dich.
Ja,
nee,
voll.
Das stimmt. Aber das ist eben auch, glaube ich, so ein Ding. Also man, ja, man, also man gibt diesen bestimmten Personen eben nicht das Recht, menschlich zu sein, weil man die ja auch so auf ein Podest stellt. Und ich glaube, das ist schon dann schwierig auch. Aber ja, ich seh das genauso wie du. Also klar, das ist wirklich problematisch. Also man muss irgendwie sich auch entschuldigen können und halt nicht immer nur deflektieren. Und also das ist ja irgendwie das Ding bei Trump, was einen auch so aufregt, ist, dass selbst wenn er irgendwie, man kann ihm ein Video zeigen, dass er das und das gesagt hat und er fängt dann an mit, nee, das Video ist irgendwie fake und wer bist du eigentlich und wieso hast du mich und du bist überhaupt kein Patriot und keine Ahnung was. Also weißt du, so vollkommen absurd, dass man irgendwie so in seiner eigenen Welt ist, dass selbst wenn man sozusagen das vor die Nase gebunden kriegt, man keinen Fehler gemacht, also man sich keinen Fehler eingestehen kann.
Ja, das ist super schlimm. Und also natürlich ist das bei PolitikerInnen so, aber ich habe auch das Gefühl, im Privatleben, also jetzt nicht so im krassen Privatleben, aber im Arbeitsleben, dass das auch sehr oft irgendwie so ist, dass die Leute halt sich total schämen, Fehler einzugestehen, obwohl auch im Privatleben passiert das oft, dass man dann irgendwie anfängt, Erklärungen zu finden oder bevor man irgendwie sich entschuldigt, erstmal tausend Entschuldigungen liefert.
Bevor man sich entschuldigt.
Nein, halt so Ausreden, warum das jetzt so war, um nun nicht sagen zu müssen, ja, ich habe es verkackt, tut mir leid.
Und das ist auch so ein Ding, also dass man kann etwas erklären, also sozusagen, wie es dazu gekommen ist, ohne dass man sagt, dass es irgendwie richtig war oder dass es das entschuldigt. Ja. Weil ich glaube, das fehlt auch oft. Also ja, man kann irgendwie erzählen, dass es nur passiert deshalb, aber das heißt ja nicht, dass man irgendwie von der Verantwortung frei gesprochen werden kann, dass man das getan hat.
Ja.
Aber klar, es ist super schwierig. Also natürlich, ich habe damit auch Schwierigkeiten, irgendwie Schuld zuzugeben. Und meine erste Reaktion ist auch immer,
ich weiß nicht.
Ich, das kann gar nicht sein, weil ich war überhaupt nicht da, auch wenn es irgendwie nicht stimmt. Und ja, man muss sich schon irgendwie bemühen, dass das ja, dass man halt wirklich sagen kann, so, oh, sorry, ist auf meinen Mist gewachsen, tut mir leid.
Genau, Verantwortung übernehmen.
Ja, klar, so, ne? Genau. Und aber ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist schon ein interessantes Thema, dass es da halt so vermischt wird, ne? Also es ist einfach keine klare Trennung gibt. Man kann irgendwie moralisch schlecht Sachen machen oder irgendwie Fehler machen. Das heißt trotzdem nicht, dass man, wie gesagt, irgendwie dann nie wieder arbeiten darf oder irgendwie, dass, keine Ahnung, Promis dann sofort weg sein müssen oder ein PolitikerInnen zurücktreten müssen. Aber manchmal halt eben schon. Und das ist halt eben nicht schwarz-weiß, sondern halt irgendwie grau.
Ja, voll. Und also auch bei manchen, es ist ja auch super individuell. Manche PolitikerInnen machen A und werden gecancelt, manche machen A und werden nicht gecancelt und so weiter. Also ich glaube, das kann man halt nicht, da gibt es einfach keine pauschale Antwort für. Ja. Und natürlich ist es sinnvoll, zweimal hinzugucken, aber oft ist es halt vielleicht auch wirklich sinnvoll, sich zu fragen, also verdient diese Person noch meine Aufmerksamkeit, nachdem sie sich so und so verhalten hat.
Ja.
Und aber natürlich, jede Person hat das Recht, Fehler zu machen, auch wichtige und mächtige Personen in verantwortungsvollen Positionen. Und natürlich kann man dann auch mal, wenn es halt nicht irgendwas Menschenverachtendes ist oder so, was sie falsch machen, kann man dann auch mal ein bisschen gnädiger sein und ihnen eingestehen, dass die einfach auch nur Menschen sind. Also ja, muss man halt, glaube ich, von beiden Seiten dann betrachten.
Ja, und halt, dass es halt ein Prozess ist, ne? Also, dass man irgendwie auch mal schlechter, also sowas wie Feminismus oder so. Niemand ist irgendwie damit geboren, mit diesem Wissen, ne? Und man muss sich das aneignen und auf diesem Weg wird man natürlich Fehler machen und irgendwie falsche Ansichten haben und irgendwann merken, so, oh, wie ich damals darüber gedacht habe, ist vielleicht problematisch, in Anführungsstrichen, ist, würde ich heute so nicht mehr denken, aber das gehört ja auch zum Prozess dazu, dass man sich irgendwie verbessert und dazulernt.
Ja, ja.
Und dafür muss es halt Raum geben, ne? Und dafür, also diese Freiheit muss man sich nehmen können. Und würde ich auch sagen, muss man anderen halt gewähren. Deswegen, ich frage mich auch immer bei diesem, was ich eben meinte mit TikTok und Generation Z, ob das vielleicht auch einfach daran liegt, dass die halt so jung Social Media haben, dass man sozusagen davon hört, weil die halt einfach jünger sind, aber dass die sozusagen, also weißt du, dass man so vielleicht daraus irgendwie so ein bisschen herauswächst. Also weißt du, ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass man irgendwie meine Gedanken, die ich mit 16, 15, 14 hatte, irgendwie, dass das für immer als Video im Internet bleibt, dass man sich da vielleicht auch den Kopf schütteln würde und dass man vielleicht auch irgendwie eine Reife braucht, um zu merken, okay, man ist halt nicht perfekt und man macht irgendwie Scheiße und das muss dann halt auch irgendwie okay sein.
Ja, voll. Sollte uns allen eingestanden werden. Ja.
Aber ich weiß nicht, also das wird irgendwie die Zeit zeigen, ob das bei dieser Generation irgendwie rauswächst so ein bisschen, also dass man so ein bisschen irgendwie dann gesunden Abstand so nimmt oder ob das so ein bisschen beibehalten wird.
Ja, also wahrscheinlich wird es bei den Leuten selber rauswachsen, aber dann kommen halt andere Leute nach, die dann wieder das Gleiche machen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es quasi dann einfach bei jungen Leuten halt so das Ding ist, ne? Dass sie dann vielleicht sehr schnell sehr radikal vorgehen und wenn man ein bisschen älter wird, wird man ein bisschen gemäßigter.
Ja.
Weiß ich nicht so genau.
Und das ist auch eine andere Sache, die ich, es gibt auch so einen Comedian, Bo Burnham, ich habe ihn mal gesehen, der hat das gesagt, er meinte, ich habe viel lieber, dass jemand sozusagen woke ist oder politically correct oder irgendwie, weißt du, Rassismus anprangert und dann ein bisschen zu übertreibt und dass es zu weit geht oder dass er dann den Humor darin nicht sieht oder so, ne, dass es sozusagen da weniger Raum gibt für Satire oder was auch immer, als dass jemand halt rassistisch ist
oder total,
das überhaupt nicht thematisiert.
Voll, ja.
Also klar, vielleicht haben die Linken oder jüngeren Personen oder was auch immer da vielleicht überkompensiert in bestimmten Bereichen, aber das ist ja immer noch besser, als irgendwie gar nichts zu sagen, wie es vorher war.
Ja,
also
genau,
es war ja früher nicht besser deshalb.
Ja,
ne?
Ja. Und genau da sind wir quasi wieder bei dem, wo wir angefangen haben mit der Diskussionskultur, dass lieber einmal zu sehr gegen Rassismus sich äußern, als einmal Rassismus zu akzeptieren.
Ja,
so.
Ja.
Ja.
Ja, und das ist, ich meine, das ist eine schwere Balance, wo wir halt, glaube ich, auch als Gesellschaft irgendwie finden müssen, wie weit wollen wir gehen und wie viel wollen wir tolerieren auch, ne? Und irgendwie, wie unbelehrbar kann man sein und ab wann ist es halt wirklich nicht mehr akzeptabel?
Ja.
Und ja, dann, keine Ahnung, wenn, keine Ahnung, Thomas Gottschalk zum 15. Mal was Rassistisches sagt, ja gut, dann vielleicht soll er halt nicht mehr im Fernsehen auftreten, ja? Wenn er irgendwie das nicht gebacken kriegt, sich irgendwie einigermaßen korrekt zu äußern, dann ist es halt so, ne?
Ja.
Und aber
ist dann halt die Frage, will man den dann halt noch sehen?
Eben, ja. Und das muss dann auch okay sein, dass man sagt, so ja, die heranwachsende Gesellschaft oder sozusagen die nächste Generation möchte das dann halt nicht.
Halt egal, Bock mehr auf diese
rassistische Kackscheiße. Egal, ob er halt eine Fernsehlegende ist oder nicht oder was auch immer.
Nee, total, voll.
Gut, wir sind auch schon am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden,
bitte cancelt uns nicht.
Bitte cancelt uns nicht. Seht es uns nach, wenn wir Fehler machen. Und in 2 Wochen wollen wir über die AfD reden oder allgemein über Parteiverbote oder auch, wie man die AfD verhindern kann. Wir haben uns da noch nicht ganz festgelegt.
Ja.
Aber wir freuen uns sehr auf diese Folge. Ich glaube, das wird ein extrem spannendes Thema. Falls ihr uns noch weitere Kommentare dalassen wollt oder Feedback oder Vorschläge für andere Themen und so weiter und so fort, bitte schreibt gerne eine E-Mail an hallo@linksgrünversifft.net, grün mit UE. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr dann in 2 Wochen wieder einschaltet.
Ja, ihr könnt uns übrigens auch privat schreiben, Ronja oder Luca@linksgrünversifft.net, falls ihr was persönlich loswerden wollt, Kritik
und
oder
so,
Feedback.
Dass die andere Person es nicht lesen
kann.
Ja, es ist nicht so, dass wir eine Redaktion hätten. Also es kommt so oder so bei uns beiden an oder bei einer Person von uns beiden. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, wie gesagt, wirklich immer. Also es kommen auch E-Mails rein. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt links, bleibt grün, bleibt versifft und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.